dass also für diese etwa 3 Millionen oder 2,7 Millionen Menschen in Jerusalem, dass da also aber Zehntausende von Lämmern geschlachtet werden mussten. Und schätzen wir mal 250.000 Lämmer. Ein einjähriges Lamm, das war ja vorgeschrieben, hat etwa 4 Liter Blut. Das heißt also, an diesem Donnerstagnachmittag damals flossen etwa 1 Million Liter Blut. Es gab ja ein wunderbares logistisches System. Hier haben wir das Wassertor. Darin gab es ein Wasserrad und darunter befindet sich die größte aller Zisternen im Tempelberg. Mit einer unglaublichen Kapazität. Die wurde versorgt durch ein Aquädukt, der Wasser aus der Gegend von Bethlehem über Dutzende von Kilometern mit etwa 1% Gefälle nach Jerusalem brachte. Und dieses Wasser wurde dann heraufgeholt hier und so konnte immer wieder der Tempelplatz abgespült werden und das Blut wurde dann über ein Kanalsystem, Wasser und Blut vermischt, ins Kidrontal hinuntergeführt. Aber wir müssen uns so richtig vorstellen, Petrus und Johannes gehen mit dem Lamm hin, es wird geschlachtet und sie sehen die Ströme von Blut. Und was hat er an diesem Donnerstag verstanden, was das bedeutet? Und dann am Abend, als der Herr zusammen war mit den Jüngern, das letzte Passa, erklärte er ihnen, ich habe mich so gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er hat dann die Matze genommen während des Abends und hat sie gebrochen und den Jüngern gegeben, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann den dritten Kelch von den 4 Kelchen des Passaseders, den man im Hebräischen nennt Kos Bracha, der Kelch der Segnung, den macht der Herr Jesus zum Abendmahlskelch und sagt, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Was hat Petrus damals verstanden? Und dann am nächsten Tag hat er es erlebt, wie der Herr Jesus auf Golgatha das wahre Lamm wurde und sein Blut gab. Und viel später sollte er dann im 1. Petrusbrief schreiben, 1. Petrus 1, Vers 18, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Er hat eine so tiefe Erkenntnis bekommen von dem Herrn Jesus als dem Lamm Gottes. Und beachten wir, nur 2 Bibelschreiber sprechen über den Herrn Jesus ausdrücklich als das Lamm Gottes. Natürlich Lukas in Apostelgeschichte 8, wo er aus Jesaja 53 zitiert. Aber sonst ist es nur noch Petrus und Johannes, die über den Herrn Jesus ausdrücklich als das Lamm Gottes schreiben. Beide haben diese Erfahrung gemacht an diesem Donnerstagnachmittag. Ströme von Blut, die keine Sünden wegnehmen konnten. Denn sie waren nur ein Bild auf das Blut des Herrn Jesus, das er am folgenden Tag dann geben sollte zur Vergebung, zur Erlösung. Ja, und es gibt diverse Hinweise in der Archäologie, dass dieser Obersaal offensichtlich auf diesem Nachbarhügel des Tempelberges war. Dieser Nachbarhügel, der heute heißt Zion. Aber das ist nicht der biblische Berg Zion. Diese Bezeichnung für diesen Berg finden wir erst belegt in der Geschichte so ab 100 nach Christus. Also man kann sagen, das ist eine nachbiblische Bezeichnung. In der Bibel ist der Tempelberg der Berg Zion, aber heute, wenn man nach Jerusalem kommt, wird ein dieser Berg gezeigt, wenn man nach Zion fragt. Und da hat der Herr Jesus also das Abendmahl eingesetzt, im Zusammenhang mit diesem letzten Passa, das Petrus vorbereiten musste. Nachdem der Herr mit den Jüngern dann nach der Feier im Garten Gethsemane gewesen war, dann erfolgte die Verhaftung. Und noch in dieser Nacht kam der Herr Jesus in das Haus des, in das Privathaus des hohen Priesters Kaiaphas für einen Vorprozess. Die rabbinische Literatur erklärt, dass man nachts keine Gerichtsverhandlungen führen darf. Und für die Feinde des Herrn damals war klar, wir müssen so schnell wie möglich diesen Prozess durchbringen. Aber der Prozess nachts bei Kaiaphas und zuvor noch bei seinem Schwiegervater Annas, nur in Johannes erwähnt, das waren Vorprozesse, die sollten alles klären, damit man dann am nächsten Morgen im Sanhedrin den offiziellen Prozess durchführen könnte. Und die Evangelien sagen, sobald eben es begann, Morgen zu werden, versammelten sie sich im Synedrium. Dann konnte man einen Prozess über Leben und Tod durchführen. Aber das war alles vorbereitet des Nachts. Und so lesen wir in Matthäus 26, 57, die aber Jesus gegriffen hatten, führten ihn hinweg zu Kaiaphas, dem hohen Priester, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Dieser Kaiaphas ist der Mann geworden, der den Herrn Jesus dann im Sanhedrin offiziell zum Tod verurteilte. Und sein Ossuarium wurde vor einigen Jahren, in den 1990er Jahren, gefunden in Jerusalem. Er hat so eine Höhle entdeckt bei Straßenarbeiten mit vielen solchen Ossuarien. Das sind also kleine, kann man sagen, Knochenbox. Man hat damals im Judentum so begraben. Man hat die Leute in Gräber, in Höhlengräber getan, auf eine Bank, allerdings mit Spezereien versehen, damit der Verwesungsgeruch etwas gedämpft wird, wenn man dann später wieder in die Höhle hineinkam. Aber während einem Jahr hat man also die Leichen verwesen lassen, bis nur noch die Knochen da waren. Und dann haben wir die Knochen zusammengesammelt und in solche Ossuarien, eben Knochenboxen, hineingetan. Und nun findet man eine ganze Reihe von solchen Knochenboxen in dieser Höhle. Und da haben wir sogar gemerkt, wow, diese Verzierung, das weist darauf hin, das muss ein ganz berühmter Mann gewesen sein im ersten Jahrhundert. Und hier gibt es ein Gekritzel auf der Seite, wer das entziffern kann, der liest hier, Josef bar Kaffa, Josef, Sohn oder Mitglied der Kaffa, Kaiaphas Familie. Aus den Schriften von Josephus Flavius, einem Juden aus dem ersten Jahrhundert, wissen wir, dass der Hohepriester Kaiaphas zum Vornamen Josef hieß. Und tatsächlich findet man darin die Knochen eines etwa 60-jährigen Mannes. Das sind offensichtlich die Knochen des Hohenpriesters, vor dem Petrus so Angst hatte, dass er im Hof draußen bei einem Haus von Kaiaphas den Herrn verleugnete, als er gefragt wurde, du gehörst auch zu ihm. Er hatte so Angst, dass er jetzt auch noch drankommt und hat den Herrn so verleugnet. Aber der Herr ist allein den Weg gegangen bis zum Schluss. Und er ist wieder auferstanden, aber die Knochen von Kaiaphas, die sind noch da. Und worauf warten die? Auch auf die Auferstehung, aber nicht die Auferstehung zum Leben. Wer den Herrn Jesus ablehnt, für den bleibt nur noch die Auferstehung zum ewigen Gericht. Ja, und so ist der Herr Jesus schließlich hinausgegangen, sein Kreuz tragend, nach Golgatha hinaus. Hier sieht man das direkteste Tor nach Golgatha, das Gartentor, das man auch vor Jahren ausgegraben hat in Jerusalem. Golgatha selbst war ein ausgedienter Steinbruch mit einem Felsen. Das Gestein war zu weich, um als Baumaterial verwendet zu werden. Und so haben dann die Römer begonnen, hier an einer beliebten Straße ihre öffentlichen Schauprozesse durchzuführen. Und so lesen wir in Hebräer 13, 12, darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Petrus ist von Ferne gefolgt, hat alles miterlebt, wie das wahre Lamm Gottes für uns in den Tod ging. Aber am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden und er ist verschiedenen Jüngerinnen erschienen, zuerst den Frauen und dann auch verschiedenen Jüngern. Und es gab eine Begegnung mit Petrus und die wird erwähnt in Lukas 24, 33. Und sie fanden die Elfe und die mit ihnen versammelt waren, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Aber über diese Erscheinung im Zusammenhang mit Simon wird nirgends in der Bibel etwas berichtet, was da geschehen ist. Andere Erscheinungen, sagen wir die Emmaus-Jünger, ganz ausführlich, nicht wahr? Oder wie der Herr inmitten all der Apostel erschienen ist, ausführlich. Aber diese Begegnung wird nicht beschrieben. Wir können nur mutmaßen, was der Herr mit ihm gesprochen hat. Da war es eine Verleugnung, über die er auch noch in der Nacht damals so bitterlich geweint hat. Die war ein Thema. Und es war nicht fertig für Petrus. Der Herr hat ihn völlig wiederhergestellt. Und dann auch später in Johannes 21, aber das war dann schon in Galiläa, wo er den Jüngern beim Fischen erschienen ist. Dort hat der Herr dann vor den anderen Jüngern gefragt, Petrus, liebst du mich mehr als diese? Schließlich hatte er ja gesagt, noch in der Nacht vor dem Verrat, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, auch wenn alle anderen sich an dir ärgern. Also sagt er damit, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und der Herr sagt, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus sagt nicht, ja natürlich. Und er sagt auch nicht, Herr, ich liebe dich. Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Griechischen ist das ein schwächerer Ausdruck. Und dann später sagt der Herr, Petrus, liebst du mich? Er sagt nicht mehr, liebst du mich mehr als die anderen. Er sagt, liebst du mich? Und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Griechischen wieder das Wort, das schwächere Wort, Phileo anstatt Agapao. Und dann das dritte Mal sagt der Herr Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Und er benutzt auch dieses schwächere Wort, Phileo, im griechischen Text. Und Petrus sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und der Herr gibt ihm dort bei diesen Fragen den Auftrag, er soll seine Schafe weiden, die Lämmlein weiden und die Schafe hüten. Also von den Großen sagt der Herr hüten. Und offensichtlich sind solche, die einfach schon jahrelang mit dem Herrn den Weg gehen, gefährdet, dass ihre Herzen erkalten und sie auf falsche Wege kommen. Darum müssen sie gehütet werden. Aber von den Kleinen sagt er nur, er soll sie weiden, ihnen die richtige Nahrung geben. Ja, und das war dann die öffentliche Wiederherstellung vor den anderen, dass sie wissen durften, die Sache ist vollkommen geordnet mit dem Herrn und der Herr selbst hat Petrus wieder eingesetzt zum Dienst und niemand sollte ihm vorwerfen können, Petrus, was tust du? Wie kannst du so etwas sagen? Du selber hast doch so versagt damals. Und so schauen wir nun unter siebtens den Weg des Petrus ab Pfingsten an. Ja, das war dieses große Ereignis, 50 Tage nach der Auferstehung. Das fiel genau zusammen mit dem Fest der Wochen, eben dem Pfingstfest aus 3. Mose 23, wo alle Juden nach Jerusalem kommen sollten zum Tempel. Und genau da hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen über die Jünger, die wohl auch da wieder auf dem Nachbarhügel des Tempelberges zusammen waren. Zion Römisch 2 nenne ich das. Der Tempelberg Zion Römisch 1. Dann weiß man, wovon wir sprechen. Und dann, an diesem Morgen, es war ja gerade um 9 Uhr morgens, da wurden die Tempeltore geöffnet. Hier sieht man die Ausgrabungen auf dem Ofel unterhalb der schönen Pforte. Das war das Hauptportal für das Volk zum Tempel. Und da strömten die Menschen zu Abertausenden zum Tempel und auf dem Weg haben die Jünger plötzlich in Sprachen, die sie nie gelernt haben, gesprochen. Und die Juden aus dem Ausland, die waren schockiert. Wie können ungebildete Galiläer aus diesem verachteten Norden können unsere Sprachen perfekt sprechen. Und die Bibel sagt, sogar die Mundarten, das heißt sogar der Klang, war korrekt. Und es gibt ja manche, die sagen, das war ein Hörwunder. Also die Leute hörten einfach in ihrer Sprache, was die in ihrer eigenen Sprache gesagt hätten. Das stimmt nicht, denn es steht in Apostelgeschichte 2, Vers 4, dass sie redeten, so wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Epiphthengomai bedeutet aussprechen, mit der Nebenbedeutung, dass es der Akzent gelegt ist auf den Klang der Aussprache. Also das heißt, die Aussprache war wirklich korrekt. Sie hatten diese Sprachen sprechen können, ohne sie gelernt zu haben. Aber das bedeutet nicht, es sprach irgendwie durch sie und sie wussten nicht, was sie redeten. Nein, das ist das Gleiche, was Gott bei Adam gemacht hat. Adam konnte am Tag seiner Erschaffung konnte er sprechen. Er musste nicht einen Mikrokurs besuchen. Also Gott hat das ganze Sprachsystem ihm eingegeben. Und auch in Babel, als Gott die Ursprache verwirrte, hat er den verschiedenen Stämmen und Sippen neue Sprachen eingegeben und die haben sie beherrscht. Aber damals waren die Sprachen da, um die Völker zu trennen. Und hier am Pfingsten kamen die Sprachen wieder, aber um dann die Gläubigen aus allen Völkern schließlich zusammenzuführen. Und 3000 kamen zum Glauben, nachdem Petrus eine Predigt gehalten hatte. Und wurden getauft. Und da haben liberale Theologen schon darüber sich ausgelassen, das funktioniert ja gar nicht. In Jerusalem gibt es doch keinen Fluss. Wie sollte man diese Massentaufe durchgeführt haben? Nun, die hätten sich mit dem Tempel beschäftigen sollen mehr. Und wir sehen ja hier die Ausgrabungen auf dem Ofel, die in den vergangenen Jahren durchgeführt worden sind. Und da hat man Dutzende von Ritualbädern, Reinigungsbädern gefunden. Und da konnte man natürlich diese 3000 wunderbar taufen. 3000 Juden kommen zum Glauben und werden als Bausteine eingefügt in das ganz Neue, das an diesem Tag entstand, die Gemeinde. Aber Petrus hat hier eine Schlüsselfunktion gespielt, als er gewissermaßen den Gläubigen aus dem jüdischen Volk den Weg öffnete zur Gemeinde. Da hat er seinen Schlüssel, den der Herr in Matthäus 16 für das Reich der Himmel gegeben hatte, zum ersten Mal angewendet. Diese Tausenden von Gläubigen kamen dann zusammen, regelmäßig jeden Tag hier in der Säulenhalle Salomos. Das ist die Osthalle des Tempels, wie man hier sieht. Apostelgeschichte 5, Vers 12 sagt, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Salomon heißt ja Mann des Friedens. Und so kam die Urgemeinde zusammen, tagtäglich in der Halle von Friedemann, ja? Aber wer ist der Friedemann? Das ist der Herr Jesus im geistlichen Sinn, denn er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes und hat so die Gläubigen zusammengeführt, nicht zu einer Gemeinschaft, die miteinander streiten soll, sondern die den Frieden Gottes erlebt. Ja, und in dieser Halle hatte der Herr Jesus ja einige Zeit noch zuvor, Johannes 10, Vers 23, und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Da hat der Herr Jesus verkündigt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und auch hat er gesagt, sie gehen nicht verloren ewiglich. Da hat er Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt für die Seinen. Und in dieser Halle, wo der Herr diese Verheißung ergeben hatte, da kamen sie tagtäglich zusammen. Das war natürlich eine ganz wunderbare Sache. Das war gewissermaßen ein Versammlungslokal, da mussten sie keine Miete bezahlen für. Und erst noch mit Zedernholzdecke, also auch für Singen, akustisch, wunderbar. Wäre eine wahre Freude gewesen, hier zuzuhören. Und dann war es noch etwas, die haben sich nicht irgendwo in einem Winkel versteckt, aus Angst, sondern die haben das übrige Volk tagtäglich mit dem Evangelium und mit den Opfern hier, ein paar Meter weiter ist hier der Opferaltar, konfrontiert. Und wir lesen in Apostelgeschichte 6, dass unzählige, massenweise von Priestern wurden dem Glauben gehorsam. Die haben realisiert, natürlich, was wir hier machen, das ist nicht einfach so Ritual, weil der Mensch Rituale braucht, ja? Nein, das wies alles hin auf das wahre Lamm Gottes. Und die Apostel haben die Gläubigen jeden Tag unterwiesen in der Lehre, in der biblischen Lehre. Und da war Petrus führend unter den Zwölfen. Hier sehen wir den Tempelplatz heute, diese Mauerlinie da, das markiert die Mauerlinie der Säulenhalle Salomos. Da haben sich die ersten Christen versammelt, Und da hat Petrus sie ein ganzes Jahr lang bis zur Steinigung des Stephanus, kann man sagen, im Glauben gegründet und gefestigt, damit sie dann fähig waren, wenn die Verfolgung beginnen sollte und nach der Steinigung von Stephanus, an anderen Orten wieder neue Ortsgemeinden zu gründen. Nach einem Jahr gläubig, also da musste was geschehen. Ja, und hier sehen wir die schöne Pforte, der Hauptzugang zum Tempel von Süden her. Ja, und da fand die Heilung des Gelähmten statt, Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, 3 Uhr nachmittags, als man das Abendbrandopfer auflegte, das letzte Opfer, gingen sie zum Tempel. Der Talmud sagt, man ging rechts hinein und kam links heraus. Und nur wenn man Probleme hatte, durfte man links hineingehen. Und da haben die Leute, die da entgegenkamen, die haben dann gewusst, wer hat Probleme und haben fragen können, wie geht es dir? Ani al-Hapanim. Also ich liege auf dem Gesicht, das heißt das. Wenn man sagt auf Hebräisch, mir geht es ganz schlecht. Heute sagen wir das so. Ja, und dann konnten sie ihn trösten. Und so hat das Volk aneinander Seelsorge getan. Warum sage ich das? Es heißt ja in Apostelgeschichte 3, der Gelähmte saß am Tor, an der schönen Pforte. Nun, das war eben auf dieser Seite, auf der rechten Seite, denn da ging man hinein. Und er bettelte ja von den Leuten, die zum Tempel gingen. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Hier sieht man die heute zugemauerte Seite der schönen Pforte. Und dieser Stein, gerade davor, also dieser massive Bodenstein, das ist noch der Originale. Also exakt an dieser Stelle saß der Gelähmte. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen aber zusammen hinauf in den Tempel um die Stunde des Gebets, die 9. Das ist 3 Uhr nachmittags. Man zählt ab 6 Uhr morgens. Und ein gewisser Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde getragen, den sie täglich an die Pforte des Tempels setzten, welche man die Schöne nennt, um Almosen zu erbitten. Von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber blickte geradewegs mit Johannes auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. In dem Namen Jesu des Messias, des Nazaräers, stehe auf und wandle. Er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurde seine Füße und seine Knöchel stark. Dieses Wunder hat ja eine unglaubliche Reaktion ausgelöst und nochmals ermöglicht, dass Petrus wieder eine Evangelisationspredigt dann in der Säulenhalle Salomos halten konnte. Vor Tausenden. Nun, dieser Mann, dieser Gelähmte, ist ein Bild von uns allen. Wir sind, um ein Buchtitel aus der deutschen Literatur zu verwenden, draußen vor der Tür in Bezug auf Gott. Wir sind unfähig, hineinzugehen, um Gott zu begegnen. Draußen vor der Tür. Und er war unfähig zu gehen. Und auch so sind wir von Natur alle. Und er war ja von Mutterleib an lahm. Wir sind alle von Mutterleib an lahm, wenn es darum geht, gottgemäß zu wandeln, zu leben. Aber durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus, dem Auferstandenen, konnte er aufstehen und wandeln. Und nur so durch die Bekehrung, durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus als Retter, können wir Kraft bekommen, um gottgemäß zu leben. Und dann ging er mit den Aposteln hinein in den Tempel zur Begegnung mit Gott. Aber das hat natürlich Gewaltiges ausgelöst. Der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, der damals, seit dem Jahr 30, hier in der Südostecke der königlichen Säulenhalle tagte, der war ja angeführt von Kaiaphas. Der war ja der Chef der sadduzäischen Partei und die sagten, es gibt keine Auferstehung. Und jetzt predigen die da ständig in dieser Halle. Ja, sieht man? Hier ist die Säulenhalle Salomos, hier ist die königliche Säulenhalle. Da predigen die Tag für Tag, Jesus Christus ist auferstanden und wir sind Augenzeugen gewesen. Er hat mit uns gesprochen und gegessen während 40 Tagen in vielen sicheren Kennzeichen ist er uns erschienen. Das war natürlich eine Katastrophe. Denn ihr ganzes materialistisches Weltbild wurde da ständig öffentlich eben widerlegt. Und so kamen die Apostel vor den Sanhedrin und insbesondere eben Petrus. Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 5, hier die königliche Säulenhalle, das ist der Sitz des Sanhedrins unter der Führung von Kaiaphas, damals immer noch Kaiaphas. Aber Petrus hat vor diesem Mann keine Angst mehr. Und auf dem Tempelplatz heute ist genau dieser Ort, diese Südostecke, der Ort des Sanhedrins gewesen. Da stand Petrus. Und er hat gesagt, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, zu schweigen. Ihr müsst schweigen! Ihr müsst versprechen, dass ihr nicht mehr in diesem Namen Jesu predigt. Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilet ihr. Ja, unglaublich. Der widersteht dem obersten Gerichtshof. Das ist nicht mehr der gleiche Petrus von früher. Da ist wirklich eine ganz grundlegende Änderung geschehen mit diesem Mann. Und nicht mehr unkontrolliert, aufbrausend, aber mit Energie und Entschiedenheit tritt er auf, sogar gegen den hohen Priester, gegen den Sanhedrin. Und sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie lassen sie einfach mal wieder gehen. Aber schließlich kommt es ja zur Ermordung des Stephanus. Und dadurch wurden alle Gläubigen, all die Tausenden aus Jerusalem in die Flucht getrieben. Aber die begannen sich nicht hinter allen Büschen zu verstecken, sagt uns Apostelgeschichte 8, sondern sie begannen unterwegs den Leuten zu predigen. Und es kam immer noch mehr zum Glauben. Und einer, Philippus, ging nach Samaria, das heutige Westjordanland, aber in Nablus. Und er hat den Samaritern gepredigt und ganz viele sind zum Glauben gekommen. Aber als sie sich bekehrt hatten, bekamen sie den Heiligen Geist nicht. Sie waren auch getauft, bekamen den Heiligen Geist auch nicht. Ja, Apostelgeschichte 8 berichtet uns davon, wie dann zuerst Petrus und Johannes kommen mussten. Und die haben diesen Samaritern die Hände aufgelegt. Oh, und da war dieser Zauberer Simon. Der dachte, toll, das müsste man können. Hände auflegen und dann bekommt man den Heiligen Geist. Aber Petrus musste ihm sagen, fahr in Verderben! Du hast überhaupt keinen Teil an dieser Sache. Wieso diese Handauflegung? Nun, wir müssen ja wissen, die Samariter waren ja ein Mischvolk. Und die hatten ein bisschen israelitisches Blut. Und die haben aber hauptsächlich heidnisches Blut. Und die haben aber die 5 Bücher Mose übernommen. Und sie betrachteten sich als das wahre Volk Gottes, im Gegensatz zu den Juden. Und sie sagten, der Tempel, der ist nicht in Jerusalem, sondern der ist hier in Nablus. Wieso diese Handauflegung? Nun, wir müssen ja wissen, die Samariter waren ja ein Mischvolk. Und die hatten ein bisschen israelitisches Blut und die haben aber hauptsächlich heidnisches Blut und die haben aber die 5 Bücher Mose übernommen. Und sie betrachteten sich als das wahre Volk Gottes im Gegensatz zu den Juden. Und sie sagten, der Tempel, der ist nicht in Jerusalem, sondern der ist hier in Nablus, also bei sich hin, auf dem Berg Gerizim. Und so war eine tiefe Kluft zwischen diesen beiden Völkern, Juden und Samariter. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommen Samariter zum Glauben, werden Christen, Glieder der Gemeinde. Nun, das war natürlich jetzt ein Problem, weil das hätte die erste Gemeindespaltung der Kirchengeschichte geben können. Und zwar hätten die sagen können, ja, ist doch schön, dass wir Christen sind, aber mit diesen Juden, mit Juden ist einfach ein bisschen schwierig. Ja, und darum musste Petrus kommen und Johannes die Hände auflegen. Von den Opfern her wissen wir ja, Hände auflegen bedeutet sich eins machen. Der Sünder macht sich eins mit dem unschuldigen Opfer Und dann ist quasi das Opfer der Sündenträger, der sterben muss, an der Stelle des anderen. Also Handauflegung bedeutet Identifikation, Einsmachung. Und die Samariter mussten zuerst akzeptieren, wir sind mit den jüdischen Gläubigen eins, wir gehören zusammen. Und dann hat Gott mit dem Heiligen Geist geantwortet. Also nicht durch die Hände strömt da irgendetwas heraus, sondern das musste zuerst anerkannt werden und dann hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen, er ist Gott. Und später gibt der Herr dem Petrus den Auftrag, er müsse in das Haus des Hauptmann Cornelius in Caesarea gehen. Und das war eine ganz schwierige Sache für ihn, denn es war ja für Juden gar nicht normal, dass man in das Haus eines Heiden geht. Die Rabbiner haben gesagt, man soll nicht in die Häuser gehen der Heiden. Nun, der Grundgedanke war der, wenn man dorthin geht, dann offerieren die etwas zum Essen. Ja, anständig, oder? Das ist alles nicht koscher. Wie kann man diesem Problem ausweichen? Indem man eben nicht geht. Gar nicht. Und der Herr hat Petrus gezeigt, gehe dorthin. Und er ging und hat dort gepredigt, diesem Hauptmann und allen, die da versammelt waren. Und die sind alle zum Glauben gekommen, wurden Christen. Wirkliche Heiden, die nicht noch ein bisschen jüdisches Blut hatten wie die Samariter. Und die bekamen sofort den Heiligen Geist. Und dann wurden sie getauft. Keine Handauflegung. Aber die brauchten auch nicht zuerst die Taufe. Die Juden, Apostelgeschichte 2, die mussten zuerst getauft werden. Lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, für die Juden damals war das irgendwie völlig unverständlich, dass Gott nicht Juden jetzt zur Gemeinde hinzufügt und die müssen nicht zuerst Juden werden. Die müssen doch zuerst zum Judentum übertreten und so. Und ein Ritualbad auf sich nehmen. Nein. Die Gemeinde ist nicht die Fortführung des Volkes Israel. Das ist eine ganz neue Sache. Und da führt Gott Nicht-Juden und Juden zusammen zu einem Leib, zu einem Tempel. Und da gibt es nicht solche, die sind auf einer höheren Stufe als die anderen. Und darum hatten es die Heiden bei Cornelius am einfachsten. Glauben, und dann kam der Heilige Geist. Und dann erst die Taufe. Und in Epheser 1, 13 und 14 wird dann auch erklärt, dass das lehrmäßig das Normale ist. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium. Aber wir sehen, Petrus hat also mit dem Schlüssel des Reiches der Himmel zuerst den Juden aufgeschlossen, Apostelgeschichte 2, dann hat er den Samaritern aufgeschlossen, Apostelgeschichte 8 und Apostelgeschichte 10 den Heiden. Und schon bald hört dann die Geschichte von Petrus in der Apostelgeschichte auf, das geht noch bis Kapitel 12, und dann beginnt eben Paulus, der dann das Evangelium unter den Heidenvölkern in großem Maß ausbreitet. Aber die Hauptaufgabe von Petrus war eben, unter den Juden zu wirken. Und nur gerade eben für das Öffnen, besonders gegenüber auch den anderen Volksgruppen. Aber der Herr hat 12 Jünger ausgewählt und sie zu Aposteln gemacht im Blick auf die 12 Stämme Israels. Und Paulus sollte dann den Dienst ganz besonders im Blick auf die nichtjüdischen Völker tun. Nun ist es aber interessant, Jahre später schreibt Petrus seinen ersten Petrusbrief und er sagt, dass auch seine Frau grüßt, die Miterwählte in Babylon. 1. Petrus 5, Vers 13. Was? Babylon? Ja, Babylonien, das ist der heutige Südirak. Dort gab es eine große jüdische Gemeinschaft, die immer noch da war, seit der babylonischen Gefangenschaft. Denn da ging ja damals hauptsächlich nur die Unterschicht zurück ins Land. Die Oberschicht, die hatten schöne Häuser und so in Babylon, die blieben. Und so gab es eine jüdische Gemeinschaft in Babylon auch weiterhin. Und offensichtlich hat Petrus als Apostel der Beschneidung auch unter den Juden in Babylon gewirkt. Seine Frau war mit dabei. Aber später wurde Petrus verhaftet in Rom. Dafür gibt es geschichtliche Quellen aus der frühen Christenheit. Und da schrieb er aus der Todeszelle in Rom seinen letzten Brief, den zweiten Petrusbrief. Das war gewissermaßen sein Vermächtnis, sein Testament. Und in diesem Brief schreibt er, dass nun sein Sterben bevorsteht, wie der Herr Jesus ihm das gesagt hat, 2. Petrus 1. Und damit erinnert er an diesen Moment, wo der Herr ihn öffentlich wiederhergestellt hatte am See Genezareth. Johannes 21, Vers 18, sagt der Herr Jesus zu Petrus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte. Und so wurde Petrus schließlich unter Kaiser Nero gekreuzigt, im Jahr 67 nach Christus. Ja, damals hat er gesagt, und was ist mit diesem Johannes? Der war ja zur gleichen Zeit berufen worden dort in Encheva wie er. Und der Herr sagt: Was geht das dich an? Aha, lernte Petrus. Der Diener ist seinem Herrn verantwortlich. Jeder ist direkt dem Herrn gegenüber verantwortlich als Diener. Und der Herr sagt: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Und da ging das Gerücht aus: Johannes wird nicht sterben, bis der Herr wiederkommt. Aber Johannes selber schreibt: Der Herr hat nicht gesagt, dass er bleiben werde, sondern nur, wenn er bleiben würde, was geht das dich an? Aber Johannes sollte dann als letzter aller Apostel im Jahr 100 etwa heimgehen. Aber sehen wir, wie die Wege so unterschiedlich waren. Von einem Johannes, der durfte bleiben bis zum Jahr 100, aber Petrus musste gehen im Jahr 67. Aber damals war sein Dienst eben vollendet. Und da hat er uns als Vermächtnis, das eine Wirkung gehabt hat durch die ganze Kirchengeschichte bis heute, seinen zweiten Petrusbrief geschrieben, in dem er auch ganz besonders die Entwicklung von Unmoral in der Christenheit in der Endzeit ganz eindrücklich beschreibt. Und dass Spötter kommen werden am Ende der Tage und die werden nicht mehr an die Sintflut glauben. Und sagen, es sei alles immer gleich gewesen, seit Anfang der Schöpfung an. Das ist ja genau das, was geschehen ist. Bis 1830 glaubten praktisch alle Geologen, dass die Sintflut in den Erdschichten wiederzufinden ist. Aber dann kam Charles Lyell und der hat gesagt: Wir glauben nicht an einen Gott, der richtet. Wir erklären die Erdschichten nicht als Katastrophen und Überschwemmungen, sondern es war immer so wie heute. Die Prozesse von heute, die gelten auch für die Vergangenheit. Dem sagt man Uniformitarianismus. Es war immer gleich. Ja, es war immer gleich seit dem Anfang an. Also Spötter werden kommen in der Endzeit und werden das so verkündigen. Das ist genau, was die Spötter heute verkündigen. Es war immer gleich, es hat keine Sintflut gegeben. Petrus hat uns das vermacht in seinem zweiten Petrusbrief. Müssen wir gar nicht staunen, wenn die spotten und eben nicht mehr an die Sintflut glauben. Aber noch ein Wort zum Schluss über Petrus und die Kernspaltung. Er war doch Fischer aus Galiläa, kein Physiker. Und trotzdem in 2. Petrus 3, Vers 10, schreibt er über das Ende des Universums, das aber erst nach dem tausendjährigen Reich kommen wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber in Brand werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Da hätten griechische Philosophen lachen können. Ha! Der Petrus sagt, die Elemente werden aufgelöst. Wir wissen, dass die ganze Natur aufgebaut ist aus kleinsten Einheiten. Wir nennen sie Atomon auf Griechisch. Das Unteilbare. Atomon. Das unteilbare Körperchen. Und Petrus schreibt, die Elemente werden aufgelöst. Wir hätten auch lachen können. Ach, Petrus schreibt, dann die Elemente werden auf, dann wird der Himmel und Erde wird verbrennen. Das geht doch nicht, soll doch mal einer versuchen, die Erde anzuzünden, ja? Ja, die mussten warten, bis Einstein kam. Und noch andere Leute im 20. Jahrhundert, die haben gemerkt, natürlich kann man das Atom spalten. Aber dann wird Energie freigesetzt, Feuer freigesetzt. Jawohl. Und so kam es ja dann zur ersten Atombombe im 20. Jahrhundert. Ja, das hat der Petrus alles erklärt. Die Elemente werden aufgelöst. Und übrigens, er hat nicht das falsche Wort Atomon benutzt, sondern es gibt im Altgriechischen noch ein anderes Wort für das grundlegende Element der Materie. Und das heißt Stoicheion. Das benutzt er hier. Aber das hat eben nicht diese falsche Nebenbedeutung unteilbar. Das heißt einfach, dass quasi das Grundlegende ist. Wir kennen das übrigens das Wort als Fremdwort in Stöchiometrie, in der Chemie, die Lehre, wie man Atome zu Molekülen zusammensetzt. Stöchiometrie. Er benutzt genau das richtige Wort. Wir sagen ja immer etwas Falsches, wir sprechen von Atomenergie. Das ist eigentlich ein Unsinn. Wir sagen immer das Unteilbare und die Energie aus dem Unteilbaren. Und wir wissen ganz genau, dass es eben teilbar ist. Können Sie mal jemandem sagen, der sagt, was die Bibel, diesem alten Weltbild, da geht die Sonne auf und die Sonne geht unter. Übrigens, bei mir geht sie immer noch auf. Im Osten und im Westen geht sie unter. Aber, und bei allen Wissenschaftlern ist das auch genauso. Das ist ja die Beschreibung, wie wir die Natur sehen und wahrnehmen. Aber da müsste man sagen, eigentlich sprechen wir ja alle falsch, wenn wir von Atomen sprechen. Wir sollten von Stoicheion sprechen. Und noch etwas, Petrus und die Kernfusion. Ja, er sagt noch etwas anderes in Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, werden aufgelöst und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Ja, hier steht, die Elemente zerschmelzen. Wie soll das gehen? Ja gut, das ist Physik des 20. Jahrhunderts. Weil man das mechanistische Weltbild verworfen hat. Und da hat man gemerkt, man kann Atomkerne auch zerschmelzen und da entsteht auch Energie. Und man vermutet, niemand weiß es übrigens ganz 100% genau, dass die Sonne durch Kernfusion, heißt Fusion, Verschmelzung, Energie liefert. Aber es gibt dann noch gewisse Probleme, um das zu behaupten, dass die Sonne das wirklich so tut. Aber es kann sein, dass sie das so macht, aber wir wissen, Kernfusion, das funktioniert. Kann man auch Energie gewinnen. Und Petrus spricht, die Elemente werden im Brand zerschmelzen. Und dann noch etwas zu Petrus und die Relativitätstheorie. Er sagt in 2. Petrus 3, Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Übrigens, dieses Wort ist schon so oft verdreht worden. Da sagt man, die Schöpfungstage, das sind nicht normale Tage. Schließlich steht ja da in 1. Mose 1 nicht. Das sind übrigens ganz normale 24-Stunden-Tage. Ja gut, aber wenn jemand die Bibel so liest, dann muss ich sagen, und wenn es dann später heißt, Abraham war in Hebron, aber da steht übrigens nirgends, dass es eine ganz normale Stadt war, Hebron. Oder wenn er einen Brunnen gegraben hat, dass es ein ganz normaler Brunnen ist, ja? Nein. Steht von Tag, von Abend und Morgen. Und hier sagt Petrus nicht, ein Tag ist 1000 Jahre. Und übrigens würde das niemandem helfen, wenn man die langen Zeiträume der Evolutionslehre mit der Bibel versöhnen möchte. Denn 6000 Jahre sind ja näher bei 6 Tagen als bei 13,7 Milliarden Jahren. Und da hat man eh nichts gewonnen. Also da wird ja sowieso weiter fantasiert. Und dann aus den 1000 Jahren sind da plötzlich Milliarden Jahre. So geht das nicht. Aber was hier gesagt wird, ist bei dem Herrn, nicht bei den Menschen. Bei dem Herrn. Und wenn also für ihn ein Tag wie 1000 und 1000 Jahre wie ein Tag ist, dann heißt es, der Herr ist der Zeit nicht unterworfen. Da hätten die Philosophen zur Zeit von Petrus in Athen, die schon Paulus verspottet haben, lachen können. Es ist doch ganz klar, die Zeit geht doch einfach voran. Man kann nicht zurück, man kann auch nicht vorwärts, aber die Zeit läuft, man kann dazu klatschen und die Zeit geht. Man kann nicht zurück, man kann sie nicht verändern, man kann sie nicht langsamer oder schneller machen. Manchmal die Kinder denken, oh, wann kommen endlich die Sommerferien? Und wenn man erwachsen ist, dann sagt man, oh, schon wieder Sommerferien. Ja, aber dabei, die Zeit geht doch ganz genau gleich. Man kann das eben nicht ändern. Ja, das meinte man, bis dann Einstein kam. Und er hat herausgefunden, Raum und Zeit hängen direkt miteinander zusammen. Die Zeit hängt dann weiter auch ab von Geschwindigkeit und auch von der Schwerkraft. Das heißt also, wenn ein Körper sich im Weltall bewegt mit fast Lichtgeschwindigkeit, wird die Zeit fast auf Null heruntergeschraubt. Es steht fast Ewigkeit. Und da würde jemand mit fast Lichtgeschwindigkeit in 40 Jahre hinausfliegen in das Weltall und käme dann wieder zurück. Plötzlich sieht er, wow, meine Freunde sind alle gestorben. Vor so vielen Jahren und ich bin noch so jung, habe nicht mal graue Haare und nichts. Die Zeit ist relativ. Es klingt ja ziemlich verrückt, oder? Aber die Sache funktioniert offensichtlich und auch es gibt viele experimentelle Hinweise, die das auch bestätigt haben. Nun, das ist ja genau das, was Petrus sagt. Der Herr ist ja nicht ein Gott, der zu dieser Natur gehört, wie die Götter der Heiden. Brahma im Hinduismus ist ja identifiziert mit der Natur. Nein, er ist eben nicht Teil der Schöpfung. Gott ist allgegenwärtig. Und darum ist er auch den Gesetzen des Zerfalls in dieser Natur nicht unterworfen. Da muss niemand fragen, woher kommt Gott? Alles hat doch einen Anfang, wieder ein Ende. Nein, Gott ist eben nicht dem Raum und der Zeit unterworfen. Er ist der Ewige, der da war, der da ist und der da kommt. Oder sein Name heißt Yahweh. Fast 7000 Mal im Alten Testament. Der Ewigseiende, der Unwandelbare. Eben der Ewige, der Herr. Und so macht Petrus uns deutlich, dass die Zeit eben relativ ist. Wir Menschen, wir gehören zu Raum und Zeit, wir sind diesem Ablauf ganz streng unterworfen. Und wir können die Zukunft nicht wissen, weil wir nicht in die Zukunft gehen können. Wir können auch von uns aus nicht die Vergangenheit wirklich wissen, ja, weil wir nicht zurück können. Und darum, wenn solch kleine Menschen etwas sagen wollen über die Zukunft, wenn sie sagen wollen etwas über wie die Welt entstanden ist, kann sagen, es ist Überheblichkeit. Fragen wir doch lieber den, der über der Zeit ist, der uns sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft absolut sicher sagen kann. Das hat uns Petrus so zurückgelassen, diese Hinweise. Und ich möchte schließen mit 2. Petrus 3. Ich habe gesagt, der 2. Petrusbrief ist das Testament aus der Todeszelle. Aber ganz am Schluss des Testaments, da kommt wirklich dann noch das, was Petrus ganz, ganz besonders ein Anliegen war. 2. Petrus 3, Verse 17 und 18. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Gottlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Amen.